Deutschlandfunk, Information und Musik.
Eigene Atomwaffen für Deutschland lehnt Kanzler Merz ab. Zugleich betont er die Bedeutung von Gesprächen mit Frankreich über eine mögliche Zusammenarbeit bei nuklearer Abschreckung. Ich habe über die Geschichte der Wiederbewaffnung nach 1945 mit Just Dülfer gesprochen, Professor für Neuere Geschichte an der Universität zu Köln, emeritierter Professor. Internationale Beziehungen, Friedenskonfliktforschung sind sein Schwerpunkt. Und habe ihn gefragt, die deutsche Wiederbewaffnung nach 1945 galt als Zeugnis von Eigenständigkeit, von Souveränitätsansprüchen. Das Besatzungsstatut endete 1955. War die Wiederbewaffnung, das sogenannte Amt Blank, wie es ab 1950 hieß, unstrittig? War das ein unwidersprochener Akt der Souveränität?
Ja, das war recht umstritten. Man muss eigentlich die ganze Zeit da vornehmen. Die 10 Jahre seit Ende des Zweiten Weltkriegs, aber mehr noch die Zeit seit 1950 in etwa. In den späten 40er Jahren fand das, was man damals als kommunistische Machtergreifung in Osteuropa überall wahrgenommen hat, Höhepunkt in Prag 1948 statt. Ob das jetzt wirklich nur so war, steht dahin. Aber die damalige zeitgenössische Wahrnehmung war das. Und 1950 fing der Koreakrieg an. Der Überfall Nordkoreas auf Südkorea. Ein geteiltes Land wie in Deutschland. Und die Sorgen, dass so etwas wieder aufkommen könnte, in Europa auch, und zwar als Fortsetzung des Zweiten Weltkrieges, die war sehr, sehr groß. Von daher war das, was für die Alliierten, die Westalliierten, undenkbar war. Bis 1945 hatte man gegen die deutsche Wehrmacht gekämpft mit allen Mitteln. 5 Jahre später sagt man, wenn wir uns jetzt gegenüber einem expansiven Kommunismus verteidigen müssen, dann brauchen wir Soldaten. Und wir selbst haben keine. Franzosen hatten ihr Kolonialreich, die Briten hatten ihr Kolonialreich, die Belgier, die Holländer auch noch. Ja, was brauchten wir denn mitten in Europa? Deutsche Soldaten. Und die gab es noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Also von daher war das ein Imperativ, den alle Westmächte mit großem Schlucken nur getan haben. Und da hat Adenauer schon 1950 erkannt, dann bieten wir das doch an, das irgendwie zu machen. Und zwar, weil ihr Angst habt für deutschen Soldaten, dann in einer integrierten europäischen Armee und auf gar keinen Fall jetzt deutsche Alleingänge noch einmal. Das geht von 1950 bis in die Gegenwart im Grunde genommen durch. Keine deutschen Alleingänge, sondern eine integrierte Armee, wenn dann überhaupt, ja. Und diese integrierte Armee, das wird dann in der Tat erst versucht. Eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, in der auch die Deutschen so eingebunden sind, dass die noch nicht mal sozusagen eigene Divisionen haben. Und auf die Art und Weise sind die Deutschen doch harmlos, das war so die Idee. Das war das, was den ersten großen Widerspruch aber auch in der Bevölkerung hervorrief. 5 Jahre nach dem Krieg wieder deutsche Soldaten. Das muss man vor allen Dingen sehen im Zusammenhang mit der nationalen Frage. Also die beiden deutschen Staaten sind 1949 begründet worden und man denkt, das muss jetzt bald wieder vereinigt werden. Die blöden Kommunisten in der Sowjetzone halten sich nicht. Und jede Wiederbewaffnung oder jede Remilitarisierung bedeutet einen potenziellen Bürgerkrieg. Und insofern ist das das Zentrale. Oh Gott, deutsche Soldaten, das kann eigentlich nur schiefgehen. Dann ist die Wiedervereinigung auf ewige Zeiten weg. Und da ist die Situation, wo es eine allgemeine Unmut gibt über diese neuen deutschen Soldaten.
Man sprach von der neuen Wehrmacht.
Ja, man hatte ja keinen anderen Begriff, ja. Also Reichswehr hieß das Ding vorher, Wehrmacht, ja. Man kommt erst sehr später drauf, dass man einen neutraleren Namen findet, Bundeswehr, der Bundesrepublik Deutschland angemessen.
Die Bundesrepublik war der NATO schon im Mai 1955 beigetreten, im November dann die Gründung der Bundeswehr. Der neue alte Feind stand gewissermaßen im Osten, wir müssen uns das klar machen, Kalter Krieg, Antikommunismus, allgemeine Wehrpflicht dann ab 56, die Bundeswehr wird aufgerüstet bis zu 500.000 Soldaten. Das dauert bis Mitte der 60er Jahre. Wie reagierte die Öffentlichkeit? Oder anders gefragt, formierte sich so etwas wie eine Protestöffentlichkeit? Oder ist das zu groß gegriffen?
Ja, ich habe es versucht, jetzt vorhin schon anzuhören. Es gibt eine Ohne-mich-Bewegung. Das ist eher eine Gesinnung, aber keine fest organisierte Bewegung, die auf die Straße geht. Das gab es nicht. Und diese Bewegung wurde eben massivst unterstützt von der Sowjetunion, von der DDR her, die sich eben als die Friedensbewegung aufspielten. Und gerade das diskreditierte sie. Die ist zweifellos ohne dieses kommunistische Einfluss entstanden. Aber das gelangt dann eben doch der Regierung Adenauer, das in diesen Ruch zu stellen.
Er hat ja auch die evangelische Kirche verdächtigt, eine Spielart der kommunistischen Westinfiltration zu sein. Ne?
Ja, das mag so sein. Also natürlich, es gab eine ganze Reihe prominenter Protestanten, die dazu. Aber es war nicht primär eine kirchliche Angelegenheit. Es war eine Sache, in der auch die Kirchen dabei waren, aber auch die Gewerkschaften, auch die SPD war zutiefst skeptisch über diese neuen deutschen Soldaten. Insofern war das umstritten und gegen die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht stimmte eben die SPD zunächst auch einmal dagegen. Also es war eine Sache, dass sie sich langsam eben auch als staatstragend erwies, aber mit großen Bauchschmerzen.
Mich interessiert, Jost Dülfer, ob das Auftrieb genommen hat oder anders gefragt, in welchen Bahnen das sich vollzogen hat. Sie haben gerade von der Ohne-Mich-Bewegung gesprochen. Es hat sich ja gesellschaftlicher Protest formiert. Ich nenne Namen wie Gustav Heinemann, der die Regierung verlassen hat, Albert Schweitzer, Karl Friedrich von Weizsäcker, der Atomforscher, das Göttinger Manifest von 1957, weil sie Reputation genossen und für den Frieden eintraten.
Ja. Die Konstellation ändern sich schnell. Die internationalen Konstellationen, der Koreakrieg ist 1953 endgültig vorbei und braucht man das jetzt noch? Also, und so Leute wie Heinemann, Innenminister im ersten Kabinett Adenauer, der tritt 1950 aus Protest zurück, aber vor allem, weil er nicht informiert war, dass Adenauer dann auch mit den Westalliierten anfing, über Streitkräfte zu sprechen. Und die damals ausgehend institutionalisierte Friedensbewegung, unter anderem von Heinemann, die hat überhaupt keinen Erfolg. Die hatte geringe Aufmerksamkeit, aber sie reichte nicht dazu, größere Teile der Bevölkerung zu mobilisieren. Es blieb eben bei dieser allgemein skeptischen Haltung. Ein paar Jahre später, 1955, 1956, da hat sich das dann schon geändert. Da gab es so eine Paulskirchenbewegung. Paulskirche, der Ort der Nationalversammlung von 1848, da klingt auch die deutsche Frage primär an. Und da ist die Frage, wenn wir jetzt diese deutschen Streitkräfte haben, ist dann die wieder auf lange Zeit weg? Und da sind renommierte Intellektuelle da dabei, aber sie schaffen keine Massenbewegung. Die Paulskirchenbewegung versandet, die CDU führt einen Wahlerfolg nach dem anderen ein. Und 1957 hat sie zum einzigen Mal eine absolute Mehrheit im Bundestag. Und genau 1957 kommt die zweite Frage, die uns auch interessiert, nämlich Atomwaffen, ja?
Ja, da würde ich gerne zu kommen, weil das unsere Gegenwartsfragen berührt, nämlich keine eigenen Atomwaffen für Deutschland, hat jedenfalls Kanzler Merz gesagt. Zugleich hat er die Bedeutung von Gesprächen mit Frankreich über eine mögliche Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung betont. Wie war das damals, insbesondere wenn wir an die berühmten Szenen denken, also NATO-Doppelbeschluss 79, atomare Hochrüstung, Bonner Hofgarten-Demo habe ich erwähnt, 81. War das so der Höhepunkt der öffentlichen Mobilisierung, die dann eben auch in soziale Bewegungen mündete?
Das war der Höhepunkt, aber 1957, 58 gibt es eben auch eine Kampagne Kampf dem Atomtod. Und das war von der SPD und von dem DGB-Gewerkschaften unterstützt. Die bisher größte Massenbewegung auch. Mit der Sorge, Kampf dem Atomtod, das heißt, wenn Atomwaffen bei der Bundeswehr sind, dann gibt es einen Atomkrieg. Dass die Amerikaner die längst da hatten, ist unbenommen dessen. Und deswegen gründet die CDU dann auch eine Kampagne Kampf dem Atomtod in aller Welt. Ja, das verstand sich. Also da gab große Demonstrationen mit hunderttausenden Leuten, also längst vor der großen Demonstration in dem geht den NATO-Doppelbeschluss, gut 20 Jahre später. Aber auch das versandete, die CDU fuhr Riesenwahlerfolge in der Bundespolitik ein. Und insofern waren das eher augenblickliche, kurzfristige Aufnahmen dessen.
82 beginnt die geistig-moralische Wende mit Helmut Kohl.
Ja, es war ein Kampf gegen das, was die Friedensbewegung vorher getan hat. Die geistig-moralische Wende hat in dieser Form allem Urteil nicht stattgefunden. Das war eine plakative Idee, wie sie manchmal Politiker haben, die aber nicht umgesetzt werden können.
Gewaltfreie Aktionen, Menschenketten, Sitzblockaden, die kommen uns ein bisschen gestrig oder zumindest historisch vor. Die Friedensbewegung hat nicht zuletzt auch zur Gründung der Grünen geführt. Wenn wir versuchen, die Brücke in die Gegenwart zu schlagen. Und Sie machen ja internationale Beziehungen, historische Friedens- und Konfliktforschung, Just Dülfer. Welche Effekte hat es dann trotzdem gehabt? Auch wenn der Protest, wie Sie jetzt mehrfach gesagt haben, schon kurz war, gebe ich Sie richtig wieder, wenn Sie sagen, gescheitert ist er deshalb aber trotzdem nicht.
Nein, also was diese Friedensbewegung als Teil von anderen sozialen Bewegungen auch geschafft hat, ist ein Bewusstsein, dass Demokratie etwas anderes ist, als nur in Parlamenten oder in Ausschüssen zu sitzen, sondern es ist eine Sache, die die Bevölkerung angeht. Es hat einen neuen Stil von Politik gebracht, es hat auch neue Stile von Protestformen gebracht, größtenteils in den USA importiert. Und die sind latent weiter da. Und zum Irakkrieg 2003 hat es das nochmal gegeben und wieder gegeben. Kein Blut für Öl hieß das. Wenn wir heute nachgucken, was George W. Bush damals bewogen hat, dann muss man sagen, in allem hatte die damals Friedensbewegung recht. Ja, die Konstellationen ändern sich, die Instrumentarien stehen bereit, auch wenn sie jetzt seit gut 20 Jahren kaum mehr in größerer Form zur Geltung gekommen sind.
Also Akzeptanz von Bürgerbewegungen, Demokratie, Beflügelung oder Stärkung und aber auch eine gewisse Sachkenntnis, die in die Breite getragen wurde. Also sowas, ich erinnere mich gut, dass wir über Pershing 2 oder SS-20 reden, zumindest, dass einem das vom Namen her ein Begriff ist, ist ja durch diese Bewegungen entstanden.
Ja, natürlich, aber die Antimilitarismusbewegung oder Antirüstungsbewegung hat sehr unterschiedliche Adressaten in den letzten 50, 70 Jahren. Also im Moment, also die Sorge vor einem Atomkrieg in den frühen 80er Jahren war genuin. Also die Russen haben jetzt neue Mittelstreckenraketen, die Amerikaner stellen die auch auf in Europa und wollen dort einen Krieg führen, von dem sie selbst nicht betroffen sind. Das war die Hauptangst. Völlig andere Konstellationen als in den frühen 50er Jahren oder bei Kampfteam Atomtod 1957, 58.
Und wie gucken Sie auf heute? Ich meine, ich verrate kein Geheimnis, dass Sie Kind der 40er Jahre sind.
Ich bin Kind der 40er Jahre. Ja, also die Bundeswehr hat keine eigenen Atomwaffen. Das ist 1959 so ausgemacht worden und das hat sie immer noch mal bekräftigt. Und eigene Atomwaffen sind politischer Unsinn. Denn das Bewusstsein, was die Deutschen im Zweiten Weltkrieg angerichtet haben, ist jederzeit auch zu mobilisieren bei den ehemaligen Gegnern. Russland versucht das in der Gegenwart, aber das geht nicht. Und eine kollektive Teilhabe an Atomwaffen ist sehr schwer vorzustellen, denn einer muss auf den Knopf drücken. Und das kann nie ein kollektives Organ sein. Das kann der amerikanische Präsident sein, das kann auch der französische Präsident sein oder der britische Premierminister. Aber ein deutscher Bundeskanzler, der daneben steht, ist politisch kaum denkbar und militärisch völlig unpraktikabel.
Sagt Just Dülfer, Professor für neuere Geschichte an der Universität zu Köln, emeritiert, dort Friedens- und Konfliktforscher zur Geschichte der Wiederbewaffnung in Deutschland.